Ich habe vor einiger Zeit eine Geschichte gelesen und ich könnte mich der Versuchung nicht entziehen. Ich muss euch die erzählen. Also ihr müsst gedanklich ein Stückchen zurückgehen. Wir sind im Jahr 1813. Die Truppen von Napoleon hatten Europa überzogen. Und sie waren im Sommer 1813 bereits auf dem Rückzug, lagerten hier im Erzgebirge, ganz in unserer Nähe. Die Machtverhältnisse in Europa sollten zu dieser Zeit schon geändert werden. Es zeichnete sich schon der Sieg gegen Napoleon ab. Und man war hinter den französischen Truppen her. Und genau in dieser Zeit bivakierten die auf den Hügeln so außerhalb der Stadt Chemnitz. Wenn ihr mal auf der B174 nach Klein-Olbersdorf, Altenhain, dann weiterfahrt, dann kommt ihr genau in die Gegend, von der ich jetzt spreche. Dort übernachteten die also und am Morgen des 24. August 1813 tauchte doch am Horizont die Vorhut der Schweden auf. Und keiner hat's gemerkt, weil der französische Posten eingeschlafen war. Also Wachvergehen bei der Armee, da gibt's Arrest. Das ist kein Kavaliersdelikt. Und hier hätte es tatsächlich den Tod einiger Soldaten bedeutet. Wenn nicht im richtigen Moment der Hahn gekräht hätte und der Posten der Franzosen aufgewacht wäre von diesem Hahnenschrei. Und als er seine Augen da so in Richtung Horizont richtete, die Schweden kommen sah und ihm gerade noch Zeit blieb, seine Truppen zu wecken. Was wäre wohl geschehen, wenn der Hahn nicht gekräht hätte? Das Ende dieser französischen Truppe wäre wahrscheinlich besiegelt gewesen. Ein Wachvergehen mit ganz besonders schwierigen Folgen. Es ist ein Ausspruch von dem französischen Leutnant überliefert. Der hat also laut gerufen, weil er nicht wusste, wo der Hahn war: Hab Dank, du goldener Hahn. Und wenn er in dem Gasthof einkehrt, der den Namen hat, dann wisst ihr schon mal, wie der zu seinem Namen gekommen ist. Aber ich will ja nicht die Geschichte des Gasthofs hier erzählen, sondern ich will uns auf etwas aufmerksam machen, was auch in unserer Zeit passieren könnte. Die Zeiten waren damals an einem gewissen Wendepunkt. Die napoleonische Vorherrschaft ging zu Ende. Der Kontinent stand vor einer Neuordnung. Dazu hatten sich die Russen und die Preußen und die Österreicher und noch andere verbündet und sie wollten das herbeiführen. Und diese Änderung lag in der Luft. Und wenn sich so eine Änderung abzeichnet, dann ist nicht aufpassen umso schlimmer. Und dann wirken sich Wachvergehen katastrophal aus. Und die Frage, die ich uns heute Abend stelle, ist, weil wir auch in dem Umbruch einer Zeit leben. Manches deutet sich an. Können wir an derselben Stelle versagen wie der Posten der Franzosen damals? Können wir die Situation verträumen und einfach nicht merken, was Phase ist und überrannt werden von den Feinden? Dazu wollen wir heute in die Bibel gucken und sehen, ob sie uns speziell für unsere Zeit Hilfen und Rat anbietet.
Wir haben gehört, früher eine Zeit des Umbruchs, als die Franzosen hier ihre Zelte langsam abbrechen mussten und schon andere nachkamen und heute vielleicht auch. Auf jeden Fall eine Zeit des Umbruchs im Jahr und auch, wann der Herr Jesus wiederkommt, das kann bald sein und schon der Paulus hat seinen Leuten gesagt, der Herr Jesus kommt bald. In Lukas 21, Vers 28 möchte ich lesen. Ein Vers, da steht, wenn alles anfängt, dann hebt den Kopf und richtet euch auf, denn dann ist eure Erlösung nicht mehr weit. In der Zeit des Umbruchs gilt es also besonders wachsam zu sein. Und für eine Wache, wie zum Beispiel früher die Franzosen, war Fehler Nummer 1 schlafen. Also in Wache liegt ja schon das Wort wach. Und wenn man schläft, ist es offensichtlich nicht das, was ein Wachposten tun muss. Und ich habe mir so gedacht, schlafen bedeutet ja nicht nur Augen zu haben, sondern schlafen kann auch bedeuten, sich mit dem Falschen zu beschäftigen oder die Konzentration an der falschen Stelle zu haben und das Richtige nicht mitzubekommen. Schlafen kann vielleicht auch Gedankenlosigkeit sein, sagt man ja sogar, schlaf nicht, obwohl derjenige die Augen offen hat. Sich auf das Richtige zu konzentrieren, ist ein Aspekt vom Wachbleiben. Und genauso wie die Posten damals gegen die Müdigkeit kämpfen mussten, müssen wir das heute vielleicht auch. Und wir müssen uns fragen, was könnte denn unsere Wachsamkeit herabsetzen? Oder was wäre geeignet, um mich abzulenken? Und vor allem, was wäre geeignet, um dagegen vorzugehen? Und ja, es ist gut, dabei in die Bibel zu gucken und in Wortes Gott nach Hilfe zu suchen. In Epheser 5, ab Vers 15 bis Vers 18. Was lenkt meine Konzentration auf das Richtige? Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Törichte, sondern als weise Menschen. Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit. Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will, und bedrängt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben, sondern lasst euch von Gottes Geist erfüllen. Da steht was von Zeit nutzen und von Gelegenheiten nutzen. Die Zeit ist ja, also wenn das Jahr endet und das neue Jahr anfängt, ist das neue Jahr eine neue Zeit, die Gott uns schenkt, und auch Gelegenheit, die Gott uns schenkt. Ja, wie gestalten wir unsere Zeit im neuen Jahr? Und ja, ich bin da sehr herausgefordert manchmal. Man kann Zeit bequem gestalten, das geht, also fällt mir ziemlich leicht. Man kann Zeit aber auch, oder man kann Gott fragen, sich herausfordern lassen, Zeit zu gestalten. Und wir wollen lesen in Lukas 12. Wo Jesus spricht über einen Bauern, der die Zeit seines Lebens damit verbringt, Schätze zu sammeln auf der Erde. Dann sagt er zu allen, passt auf und nehmt euch vor jeder Art von Habzucht in Acht. Denn auch wenn einer noch so viel besitzt, kann er sich das Leben nicht kaufen. Dann erzählte er ihnen ein Gleichnis. Ein reicher Bauer hatte eine gute Ernte zu erwarten. Er überlegte hin und her, was kann ich tun? Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Dann sagte er zu sich, ich werde meine Scheune niederreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen können. Und dann werde ich mir sagen, so, jetzt hast du es geschafft. Du bist auf viele Jahre versorgt. Ruh dich aus, iss und trink und genießt das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wird man das Leben von dir fordern. Wem gehört denn alles, was du aufgehäuft hast? So geht es jeden, der nur auf seinen Gewinn aus ist, aber bei Gott nichts besitzt. Ja, ein wichtiger Punkt, sich auf das Richtige zu konzentrieren, ist, ja, was hat Bestand auch über die Zeit hinweg? Wie kann ich meine Zeit jetzt einsetzen, damit das, was dabei rauskommt, die Zeit überdauert? Oder wie auch in Jakobus 5, Vers 3 über irdische Schätze steht, euer Gold und Silber wird verrostet sein. Und dieser Rost wird euch anklagen und euer Fleisch wie Feuer fressen. Selbst in diesen Tagen des Endes habt ihr Reichtümer gehortet. Sogar noch in den letzten Tagen. Gemeint sind hier ja die letzten Tage vor dem Wiederkommen von Jesus. Und es wäre ja unklug, in den letzten Tagen seine Priorität falsch zu setzen. Wann die sind, wissen wir nicht. Ja, ich habe überlegt, wo trifft mich das? Wo möchte ich mich gerne auf das Richtige konzentrieren oder wo möchte ich das lernen? Was bei den Text nahe liegt, ist das Thema Geld. Und ich habe festgestellt, ich möchte gern weniger besorgt sein, was Geld angeht. Und möchte dafür oder dadurch auch großzügiger sein können, wenn Gott vielleicht mal eine Gelegenheit schaffen sollte, ja, Geld irgendwo einzusetzen. Offener sein für Gottes Willen. Das zweite war, was mir eingefallen ist, ich bin vielleicht auch manchmal geizig im Thema Zeit. Wofür nutze ich meine Zeit? Kam ja auch im Text vor. Ich würde gern meine Zeit nutzen, um wach zu werden, wie die Wache der Franzosen, nur eben in Gottes Reich, um meinem Schöpfer, dem Vater, zu begegnen. Um Beziehungen zu vertiefen zu meinen Mitmenschen, zu meinen Geschwistern. Vielleicht ein bisschen weniger für Medien, für Internet, für mein Handy. Ja, und das Dritte, was mir eingefallen ist, das sind meine Worte. Ich glaube, ich kann auch manchmal geizig mit Worten sein. Ich möchte gern noch mehr mit meinem Gott und Vater reden. Ich möchte gern mehr fragen, wie ich wach sein kann. Oder ich möchte ihn mehr fragen, ja, wie ich meine Zeit einteilen und mein Geld einsetzen kann. Er möchte meine Worte verwenden, um zu ermutigen, wo es nötig ist, um meine eigenen Probleme anzugehen. Und möchte gern entdecken, wofür ich sie noch brauchen kann, was ich noch gar nicht ahne. Ja, wir haben diese Woche Matt gehabt und haben im Kreis der Jugendmitarbeiter festgestellt, sich auf das Richtige zu konzentrieren, ist gar nicht immer so leicht. Weil auch gar nicht immer so klar ist, was ist denn jetzt richtig überhaupt? Konzentrieren wollen wir uns ja, aber ja, was eigentlich? Ja, da hat mir der Gedanke gefallen, wo Jesus sagt in Matthäus 7, ab Vers 7, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben, denen, die ihn bitten. Ja, ich finde es schön, dass wir auch bei den Dingen, wo wir vielleicht überfordert sind, teilweise uns an unseren Vater wenden dürfen, wenn wir ihn bitten dürfen und er uns gerne hilft.
Der Martin sprach von Konzentration auf das Richtige. Das ist so eine Sache mit der Konzentration. Und ich muss zugeben, ich bin ganz schön vergesslich. Ja, auch bezüglich meiner 7 Sachen, hier und da und dort. Aber das wäre ja noch nicht mal so schlimm, weil Martin sprach auch von Großzügigkeit. Meine Vergesslichkeit, ich nenne das jetzt mal so, Vergesslichkeit bezüglich meines Glaubens. Nicht, dass ich dir die Frage, was ist der Name Gottes oder wer ist Jesus Christus, nicht beantworten könnte. Aber auf meinem Weg, auf Arbeit und beim Einkaufen und wo ich mich die ganze Woche rumtreibe, ist es mir präsent. Bezüglich meiner Rettung, wenn ich im Wohnzimmer stehe und das Chaos ausgebrochen ist, der Aufwasch in der Küche noch stehen gelassen wurde, extra für mich, weiß ich, dass mir alles vergeben wurde in diesem Moment. Meine Aufgaben und Verantwortung als Christ in dieser Welt, wo Gott mich hingestellt hat, nicht ohne Grund. Und nicht zuletzt der Verheißungen, die er mir gegeben hat. Sind sie mir bewusst? Also nein, sie sind mir eben nicht bewusst, wenn ich spätestens am Dienstag auf Arbeit stehe. Montag habe ich sie vielleicht noch im Hinterkopf, aber eigentlich, ehrlich, ich vergesse das so oft, mich auf das Richtige zu konzentrieren. Und dabei sagt die Bibel oft, dass es ein Kampf ist. Und auch den kriege ich nicht mit. Wie kann das sein? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr solche Probleme nicht. Glücklich könnt ihr euch schätzen. Ich habe solche Probleme nicht nur jetzt letzte Woche zum 3. Mal im vergangenen Jahr, sondern mehrmals täglich. Und dabei kann ich froh sein, wenn ich das nicht nur einmal täglich habe, nämlich früh, wenn ich aufstehe und da schon alles vergessen habe und bis zum Abend nicht mehr dran denke. Da kommen dann Zweifel auf. Wenn einem das dann irgendwann doch mal auffällt, Mensch, wie lebe ich denn eigentlich? Wie verhalte ich mich? Was für Auswirkungen sollte denn zu sehen sein in meinem Leben? Aber sie sind nicht da. Und doch weiß ich so viel über Gott und über das, was er für mich getan hat. Meine Zweifel und Fragen werde ich behalten, so lange, bis ich mich traue, mal mit einem Vertrauten im Glauben, mit einer Bruder, mit einem Bruder, mit einer Schwester darüber zu reden. Solange ich sie niemandem sage, niemandem anvertraue, behalte ich sie für mich. Gott kann ich sie auch noch anvertrauen. Das ist richtig und das ist gut. Aber es ist wertvoll und schon in der Bibel können wir davon lesen, alle kämpfen. Und warum dann nicht zusammen? Darf ich euch das fragen? Warum jeder alleine für sich? Ich frage auch mich. Ich bin hier der Erste, dem ich das predige. Weil, ja, aus meinem Leben habe ich euch gerade erzählt. Mehrmals dieses Jahr ging es mir schon so. Ich will euch den Text vorlesen, bei dem mir diese Gedanken einfielen. Der Rolf gab mir den Tipp, in Petrus, 1. Petrus 5 nachzuschauen. 1. Petrus 5, Vers 8 geht es los. Seid nüchtern und wachsam. Euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe umher und sucht nach dem Opfer, was er verschlingen kann. Und er hat es gefunden. Seid nüchtern und wachsam. Man könnte sagen, bleib auf den Teppich und behalte einen klaren Blick. Überschätze dich nicht. Kenne deine Schwächen und pass gut auf. Andreas. Todfeind könnte man auch mit Widersacher übersetzen. Ein Begriff aus der Justiz, wie ein gegnerischer Anwalt oder so, der schleicht umher, wie ein Raubtier wird er beschrieben, listig und geduldig, aber mit nur einem Ziel, die Christen. Die werden wieder in Sünde fallen. Das ist das Ziel, was der Teufel hat. Und ja, vor allem bei uns, weil vor uns hat er sich zu fürchten. Überall sonst braucht er keine Angst haben. Aber hier, da gibt's was zu tun. Bei mir, wo ich doch so viel weiß von Gott, und der Kraft, die aus Gott kommt. Sein erstes Ziel, mich zu Fall zu bringen. Und vor uns habe ich euch erzählt, wie er das macht und wie er das schafft. Mit den Dingen des Alltags bei mir. Sorgen, Aufgaben, verantwortlich und Bequemlichkeiten. Beides in gleicher Weise. Wie ist das bei dir? Ich kann es dir nicht sagen. Aber vielleicht hast du in den nächsten Tagen etwas Zeit, das mal zu beobachten. Das zweite Ziel, mich daran zu hindern, zu meinem Gott zurück und umzukehren. Noch viel hinterhältiger als das erste. Und gut umgesetzt, muss ich sagen. Diesmal nicht als Katze, sondern als Anwalt, sagt der Andreas. Also das, was du hier gerade abgezogen hast, wem willst du das denn erzählen? Besser, du hältst das für dich. Was sollen denn die Geschwister über dich denken? Und Gott erst? Was du machst, so sündig wie du bist, will dich doch keiner sehen. Und Gott ist heilig und gerecht, da passt nichts hin von dir. Lüge ist das. Nicht, dass ihr mir das glaubt. Das ist Lüge. Hintertrefflich und gemein, wie ich vorhin sagte, und ziemlich bitter. Erst zieht er mich über den Tisch, bringt mich dazu, Dinge zu tun, die ich nie will. Und jetzt kaufe ich ihm auch noch ab, was er über Gottes Charakter sagt, was von Anfang an im Garten Eden nicht gestimmt hat. Wenn ein Betrüger über Gott spricht, sollte ich ihm dann wirklich vertrauen? Als hätten wir es gerade zusammen in der Bibel nachgelesen. Ich werde mal ein bisschen vorgreifen im Text. Denn Gott, von dem alle Gnade kommt, er hat euch berufen, mit Christus zusammen für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Vers 10 ist das. Gott, von dem alle Gnade kommt, ja, er richtet mich auch. Aber er sieht dabei auf seinen Sohn, der für mich gestorben ist. Und für jeden hier von euch auch, wer das glaubt. Funktionieren tut die Lüge ganz einfach. Sie entspricht einfach dem, wie ich mit meinen Schuldnern umgehen würde. Ich würde sie nicht sehen, als Mensch. Deshalb glaube ich dem Teufel das jedes Mal, und er ist relativ oft erfolgreich damit. Ich schäme mich vor Gott, der doch trotzdem alles sieht, und trotzdem traue ich mich nicht zu ihm hin. Eigentlich ein Witz. Vers 9 bringt Licht ins Dunkel. Wie soll denn das gehen jetzt? Im Glauben widerstehen, schreibt Paulus. Dem, Vers 9, dem müsst ihr im Glauben widerstehen. Und dabei sollt ihr wissen, dass eure Geschwister in der ganzen Welt die gleichen Leiden durchmachen. Endlich was, was ich kann. Mein Dickkopf stand schon so manchen im Weg. Ja? Ich glaube nicht, dass das der Weg ist, wie wir dem Teufel widerstehen können. Auch das Widerstehen wie der Widersacher ist eher in der Form von Justiz und Diplomatie zu verstehen. Und wenn wir Jesus anschauen, dann können wir von ihm viel lernen, wie er mit dem Teufel umgeht. Ruhig und bestimmt zeigt er ihm die Grenzen. Jesus war Gott, ja. Aber er gibt uns seinen Geist und er hat vor 2000 Jahren den Teufel besiegt. Der Teufel hat keine Macht über die Kinder Gottes. Kenne deine Rechte. Kenne die Zusagen, die Gott dir macht. Und kenne den, der für dich gesiegt hat. Das heißt, kenne die Bibel. So ist auch Jesus, als er versucht wurde, umgegangen. Nicht, dass ich das alles weiß. Ich muss auch anfangen. Aber ich wünsche mir das für das nächste Jahr. So sehr. Vers 10. Auch Petrus rundet das hier ab an dieser Stelle. Vorher noch der Gedanke, du bist nicht allein. Du bist nicht allein, ich, Andreas, bin nicht allein. Ich habe ja keinen gefragt von euch, ob es auch so geht. Euch, ob ihr auch so viel zu kämpfen habt mit dem, der die Konzentration zunichte macht. Ich habe mal dem Petrus geglaubt hier in der Bibel, dass es allen so geht. Und Petrus schreibt weiter in Vers 10, der Gott, von dem alle Gnade kommt, hat euch berufen, mit Christus zusammen für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch aufbauen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen, auch wenn ihr jetzt eine Weile leiden musstet. Ihm gehört die Macht in Zeit und Ewigkeit. Amen. Der Gott, von dem alle Gnade kommt, der wird euch aufbauen. Auf den hoffe ich, dass er mir Kraft gibt, wo ich schwach bin. Und nur durch die Kraft dieses Gottes, von meinem Gott und dem Wort, was er uns gibt, in seiner Gnade, gibt es Chance auch im nächsten Jahr, den Fokus zu behalten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nicht zu vergessen, wer und warum wir sind. Und dass es Krieg gibt, geistlichen. Nicht zu vergessen, dass wir kämpfen müssen, um das, wozu wir berufen sind, mithelfen und aus der Gnade Gottes die Kraft dazu bekommen. Das Lied 510, du hast dein Werk in mir begonnen. Wollen wir miteinander singen.
Mit diesem Wissen sind wir unterwegs, dass Gott ein Werk in uns begonnen hat. Und dann geschehen Dinge, die da so gar nicht hingehören. Die vor allen Dingen in diese Zeit nicht gehören, von der wir gesprochen haben, in Zeiten des Umbruchs, der Änderungen, der Neuordnungen. Und wir haben bis jetzt gesehen, dass es da Dinge gibt, die in uns selber verursacht sind durch eigene Nachlässigkeiten, dass wir uns da vielleicht nicht konzentriert verhalten oder uns ablenken ließen oder einen bequemeren Lebensstil vielleicht gesucht haben. Es war von Reichtum die Rede, von Bequemlichkeit, von gutem Leben, vollen Scheunen, sind alles, ja, Ziele, denen man nachrennen kann. Also die Ursache liegt in einem selbst. Und dann haben wir gerade vom Andreas noch gehört, es gibt aber auch eine ganz andere Ursache. Wir werden nämlich außerdem noch von außen attackiert. Und da schreibt sowohl der Apostel Paulus als auch der Apostel Petrus von Raubtieren und von dem Stil der Raubtiere, wie sie versuchen, ihre Opfer zu finden, haben wir einiges gehört. Auf jeden Fall passiert das heimtückisch. Sie schleichen sich an und sie müssen natürlich erkannt werden. Wenn man weiß, wo die herkommen, hat man schon viel gewonnen. Und dann sagt uns der Apostel Petrus, im Glauben könnt ihr widerstehen. Wenn also Gefahren von außen kommen, nicht aus uns selbst heraus, sondern ganz gezielt vom Teufel, dann dürfen wir uns auf unseren Glauben besinnen. Dem müsst ihr im Glauben widerstehen. Dem müsst ihr im Glauben widerstehen. Jetzt haben wir also in den vergangenen Minuten einiges gehört, was so negativ uns hindern könnte, richtig aufmerksam zu sein. Und nun wollen wir noch ein paar Dinge bedenken, Aus positiver Sicht, was kann man denn machen, um seine Aufmerksamkeit zu fördern, um seine Bereitschaft zu fördern? Und da bin ich bei dem Evangelisten Lukas, der zitiert unseren Herrn Jesus mit einer Aufforderung an die Jünger, immer wachsam zu sein. Und das war übrigens der Aufhänger. Wir haben also ganz einfach von dem schlafenden Posten aus in der Bibel nachgeguckt, wo steht denn überall, seid wachsam oder passt auf. Und dann haben wir uns versucht, eine Gliederung zu geben. Wie könnten wir denn in dieser Stunde das rund machen? Und seid bitte nicht enttäuscht, dass wir hier also einen Rundumschlag machen durch das ganze Neue Testament. Es wird nicht sehr ausführlich sein, aber es soll uns an vielen Punkten ermahnen, uns so zu verhalten, dass wir zeitgemäß bleiben. Jetzt also, wie können wir uns positiv auf verhalten, dass wir eben nicht abgelenkt werden? Und da sagt Lukas 21, Vers 34 und die folgenden: Seht euch also vor, findet nicht die Angebote des Teufels verlockender. Seht euch also vor, lasst euch nicht vom Rausch eines ausschweifenden Lebens umnebeln oder von Lebenssorgen gefangen nehmen, damit jener Tag dann nicht plötzlich über euch hereinbricht, wie eine Falle, die zuschnappt. Denn er wird über alle Bewohner der Erde kommen, jener Tag. Seid wachsam und hört nicht auf zu beten, damit ihr die Kraft habt, all dem, was geschehen wird, zu entkommen. Und damit ihr zuversichtlich vor den Menschensohn treten könnt. Wir haben schon von den Lebensweisen Genusssucht, Völlerei gesprochen. Die kamen hier wieder vor. Deshalb sage ich aber nichts mehr dazu. Aber ein drittes ist da. Lasst euch nicht von den Lebenssorgen gefangen nehmen. Und wenn man das genau liest, dann stellt man fest, das Wort, das hier mit Lebenssorgen übersetzt wird, das heißt eigentlich, zwischen zwei Dingen hin und her gerissen zu werden. Das haben die Übersetzer kürzer gemacht und haben das Lebenssorgen genannt. Aber ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was gemeint ist. Wenn man an irgendeinem Punkt angekommen ist, wo man nicht genau weiß, mache ich das oder mache ich das? Ich habe jetzt nur 5 Minuten. Was tue ich? So ist das gemeint. Lasst euch nicht von Lebenssorgen gefangen nehmen. Etwa von solchen Entscheidungen blockieren. Was jetzt? Wo lege ich meinen Schwerpunkt hin? Das ist die Frage, die wir uns auch stellen müssen in Zeiten des Umbruchs oder des Neubeginns. Eins sagt Lukas ganz klar, jedes dieser drei Dinge, also die Genusssucht, die Völlerei und die Lebenssorgen, wirken sich so aus, dass jener Tag plötzlich unerwartet auf denjenigen hereinbricht. Die Warnung ist gegeben, damals vom Herrn Jesus selber, eine zeitnähere Warnung ist nicht mehr zu erwarten. Wir stellen auch keine Mausefalle auf, die nochmal eine Ansage macht, Achtung, jetzt klappt's gleich zu. Nicht vorstellbar. Ich habe mich gefreut, dass in der NEI, die wir heute hier verwenden, das so wörtlich dastand. Dass nicht der Tag über euch hereinbricht wie eine Falle, die zuschnappt. Zack, ohne weitere Ankündigung. Aber es gibt eben Ratschläge und wenn wir die befolgen, dann werden wir unser Glaubensleben langfristig auf gutem Kurs halten. Und der Ratschlag, den ich mir unterstrichen habe in diesem Text, den ich gelesen habe, heißt, hört nicht auf zu beten. Oder wir könnten Epheser 6 lesen und betet dabei zu jeder Zeit. mit jeder Art von Gebeten und Bitten in der Kraft des Heiligen Geistes und seid dabei wachsam und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Das sind Ratschläge, die unser Glaubensleben auf richtigem Level halten. Vor diesem Text, ehe Paulus diese Aussage macht, beschreibt er ja die Rüstung, die wir anziehen sollen, gegen die Mächte der Finsternis. Eine Erscheinungsform war der Löwe, der brüllend herumstreicht. Und nun sagt Paulus uns, steht also bereit, Epheser 6 lese ich jetzt ganz bekannt und ich lese auch nur Ausschnitte, umgürtet mit Wahrheit, mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Nehmt den Großschild des Glaubens. Das sind die Dinge, die uns beschützen können vor teuflischen, feindlichen Angriffen. Eine Rüstung ist ja keine Angriffswaffe, ist nur zur Verteidigung da. Im Gegenteil, wer mal in einer Burg gewesen ist, im Museum, der kann sich gar nicht vorstellen, wie man mit so einer Rüstung, die dort ist, überhaupt vernünftig kämpfen kann. Kommt man ja kaum vorwärts. Schwere Dinger sind das. Aber zur Verteidigung waren sie damals unumgänglich. Aber nun stellt euch bitte vor, wenn so eine Rüstung ein Loch hat oder kaputt ist. Rennen kann man nicht, also fliehen ist unmöglich. Jetzt kommt ihr noch nicht mal ihrer Aufgabe nach, die feindlichen Pfeile abwehren zu können. Ich will das Bild übertragen. Wenn unsere Rüstung Löcher hat, also wenn Wahrheit oder Gerechtigkeit oder Glauben fehlen, dann hat der Teufel leichtes Spiel. Dann sind wir verwundbar. Dann gibt's noch den Helm des Heils. Zum Glück. Warum einen Helm? Weil auch unser Denken Angriffen unterliegt. Weil es der Teufel auch auf unsere Gesinnung abgesehen hat und uns immer wieder die Frage stellt, ja, ist es denn wirklich wahr, was du glaubst? Denkst du denn wirklich, das erfüllt sich alles, was in der Bibel steht? Hätte es nicht schon mal passieren müssen seit 2000 Jahren? Da sagt Paulus, setz den Helm des Heils auf. Mach dir bewusst, dass dein Heil, deine Rettung sicher ist von dem Moment an, in dem du zum Herrn Jesus gekommen bist und ihm deine Schuld gebracht hast. Seit dieser Zeit bist du garantiert gerettet. Das musst du immer wieder wissen. Den Helm darfst du aufsetzen. Niemand darf daran, an diese Überzeugung. Das hilft, das trägt in solchen Situationen. Der einzig wirksame Schutz ist das, dass wir uns berufen auf das, was wir durch Gottes Gnade geworden sind. Epheser 2, Vers 5. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Drei Verse weiter. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden, aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk. Wir Gläubigen, wir hoffen doch nicht nur eines Tages gerettet zu werden. Vielleicht dabei zu sein. Wir dürfen wissen, es ist eine vollzogene Tatsache. Die einzige Waffe bei dieser Rüstung, wer es kennt, ist das Schwert. Aber wenn man sich damit befasst, dann ist im griechischen Text von einem Kurzschwert die Rede, das bestenfalls für den Nahkampf und allemal eben auch nur zur Verteidigung taugt. Also wir haben keine Angriffswaffen. Aber dann, wenn der Teufel uns attackiert, dann dürfen wir uns verteidigen mit den Dingen, die Paulus uns beschrieben hat. Und nachdem er diese Rüstung beschrieben hat, kommt er zur Hauptsache. Und die habe ich vorhin schon angedeutet. Betet zu jeder Zeit. Mit jeder Art von Gebeten. Nicht nur in den Gebetsstunden. Nicht nur mit gefalteten Händen oder geschlossenen Augen. Geht nicht beim Autofahren. Das Reden mit Gott. Das Bedenken der aktuellen Situation mit unserem Herrn Jesus. Mitten im alltäglichen Trubel. Die meist stummen Gebete jeder Art haben die wunderbare Nebenwirkung, dass wir uns auf ihn besinnen. Und Paulus schreibt sogar, dass die Kraft des Heiligen Geistes wirkt, wenn wir uns entschließen zu so einem Stoßgebet. Situationsbedingt, natürlich, ganz kurz und nicht formell. Dann werden unsere Gedanken, unser Blick auf ihn ausgerichtet. Und da werden wir ganz automatisch in die richtige Richtung sehen, aus der uns geholfen werden kann. Und dann sagt Paulus noch, und denkt nicht nur an euch selber, achtet auch auf eure Geschwister. Hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Betet für die Kranken, betet für die Gesunden. Betet nicht nur für die Alten, sondern auch für die Jungen. Auch für die Schüler, für die Geschwister in den besten Jahren, die gar nicht wissen, wo sie zuerst sein sollen, die von einem Termin zum anderen hetzen, brauchen die unser Gebet nicht? Dranbleiben ist das Anliegen des Apostels. Bleibt da dran, haltet an am Gebet. Seid treu, ausdauernd und wach im Gebet. Manchmal kann man auch mal beim Beten abschalten, das kenne ich auch. Da muss man wirklich dagegen angehen. Das wollen wir so machen, nicht nachlassen. Lass uns das vornehmen, das könnte uns helfen in dieser Zeit. Ein anderes, ein letztes. Der Herr Jesus selber begründet die Notwendigkeit der Wachsamkeit mit der Tatsache, dass uns konkretes Wissen zu Zeit, Ort und Ablauf der zukünftigen Ereignisse fehlt. Matthäus 24, ich lese jetzt aus seiner Endzeitrede. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und das ist doch klar. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welchem Zeitpunkt der Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. So solltet auch ihr immer bereit sein, denn der Menschensohn wird dann kommen, wenn ihr es gerade nicht erwartet. Auch wenn sich dieser Text auf das sichtbare Kommen des Herrn Jesus in Herrlichkeit bezieht und wir ein ganz anderes Kommen, seine Entrückung, unsere Entrückung, erwarten, wir können bezüglich Zeit und Überraschungseffekt die gleichen Schlussfolgerungen für unsere Erwartungshaltung ziehen. Wenn der Hausherr wüsste, wenn der Dieb kommt, na dann würde er den Wecker stellen und aufstehen und seinen Besitz verteidigen. Und wenn wir wüssten, wann der Herr die Entrückung stattfinden lässt, wenn er kommt, na dann würden wir uns doch hier versammeln und würden ihn vielleicht singend und betend und beim Studium seines Wortes erwarten. Aber ganz offensichtlich sollten wir ohne dieses Wissen leben. Aber wir sollten alle Zeit bereit sein. Das Wiederkommen unseres Herrn wird mit dem Kommen eines Diebes verglichen. Völlig unerwartet. Aber dieser Überraschungseffekt, der soll nur die Ungläubigen treffen, nicht uns, ihr Lieben. Uns nicht. Wir sollen es wissen. Wir sollen uns darauf einrichten. Paulus schreibt nach Thessalonisch, ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag nicht wie ein Dieb ergreife. Trotz unbekanntem Entrückungszeitpunkt sollen die Gläubigen nicht überrascht werden. Und es wird denen Glückseligkeit verheißen, die für dieses überraschende Kommen des Herrn gerüstet sind. Offenbarung 16, Vers 15. Passt auf, ich komme so unerwartet wie ein Dieb. Wie glücklich wird dann der sein, der wach geblieben ist und seine Kleidung bei sich hat. Denn er wird nicht nackt dastehen und sich schämen müssen, wenn ich komme. Ja, das ist schon Grund zum Schämen, wenn man nichts oder die falschen Sachen anhat. Die Kleidung, die wir anhaben müssen, wenn der Jesus kommt, können wir jetzt schon anziehen. Die wird nicht schmutzig oder alt. Wir können sie jetzt schon bekommen. Wir bekommen sie dann von Gott, wenn wir mit unserer Schuld zum Herrn Jesus kommen. Und wenn wir sein Sterben am Kreuz für uns in Anspruch nehmen, dann sind wir gekleidet, gerüstet für das Kommen des Herrn Jesus. Und das muss sein, ihr Lieben. Es möge niemand hier rausgehen, der nicht genau weiß, ob er richtig gekleidet ist für diesen Moment. Soll ich euch sagen, was wir anhaben müssen? Christi, Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. So singen es die Christen seit der Zeit von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Der hat das gedichtet im Jahr 1739. Daran hat sich nichts geändert. Darf ich dich fragen, am Beginn dieses neuen Jahres bist du richtig angezogen, wenn der Jesus kommt? Das wäre die wichtigste Voraussetzung von all den genannten. Ich sag's nochmal, denn seine Ankunft wird so unerwartet sein, dass uns die Zeit nicht mehr bleibt, die richtigen Sachen anzuziehen.